Ich habe nicht mehr den Anspruch, jetzt in irgendeinen Indie-Club zu gehen und jetzt die nächste große Band zu entdecken, weil Popmusik ist für 20-Jährige. Und das heißt, es sollten 20- bis 30-Jährige die Manager von 20-jährigen Popstars sein. Wie es halt ist. Also. Ist ja auch, ich glaube, es geht auch im Buch hervor, es ist ja keine Erfolgsstory. Es ist ja nicht, dass ich sage, wow, Schatz, her, wie leibend das war. Sondern es ist einfach das Leben halt. Es hat Höhen und Tiefen.
Wie ist das eigentlich mit der mittlerweile auch oder seit längerem schon sehr erfolgreichen Autorin, überhaupt Allround-Künstlerin Stefanie Sargnagel passiert?
Wie ist das passiert?
Das war ja dann auch recht bald, oder?
Ja, also vom Sehen, weil es gab damals dann eben so 2007, 2008, wo sich auch mein Label gegründet hat, einfach so eine Art von Szene in Wien, es haben sich ja mehrere Labels gegründet. Also innerhalb von ein, zwei Jahren haben sich Fett Kakao, Silo, CEO, Wohnzimmer, jetzt vergesse ich wieder viele, die dann angefressen sind, aber es haben sich sicher 10 Labels oder so gegründet, ernsthafte, also so, wenn man das ernsthaft überhaupt nennen kann, was wir da gemacht haben. Und jeder hat so seine kleine Szene gehabt, wo, mit so 40, 50 Leuten jeweils, und die haben sich aber dann teilweise überlappt, also manche Fettkakao-Leute haben dann sich mit Silo-Leuten gut verstanden und andere mit Problembär-Leuten. Und Stefanie Sargnagel war einfach eine dieser vielen von diesen, vielleicht lass es 100, 150 Menschen, so Szene-Menschen sein, die jeder vom Sehen gekannt hat. Und es ist dann halt sehr schnell irgendwie deutlich geworden, dass sie ein bisschen ein Genie ist halt einfach. Weil man lernt die Leute halt eher so beim Saufen im Beisel kennen und manche findet man lustig, manche findet man weniger lustig, aber bei manchen kommt dann nach und nach immer mehr raus, aber da ist ja was, da ist ja was. Da ist ja was auch über das Beisel hinaus
strahlt.
Und das war bei ihr relativ schnell, glaube ich, vielen klar. Also alle wussten sofort, also sie war einfach so ein Star, bevor sie ein Star war, innerhalb dieser kleinen Gruppe, würde ich sagen. Sie hat in erster Linie so einen Blog gehabt und auf Facebook halt gepostet und diese Posts waren einfach unglaublich lustig. Aber auch klug, lustig und klug gleichzeitig. Und der Elias Dahimen von CEO Records wiederum und ich, wir haben uns eigentlich von Anfang an gut verstanden irgendwie. Was die manche Labels haben sich, also wo sich manche Labelbetreiber haben sich mit manchen Labelbetreibern nicht sehr gut verstanden, andere wieder gut. Und Elias war einer, mit dem ich mich gut verstanden habe. Obwohl wir sehr unterschiedliche Label-Philosophien eigentlich fast schon gehabt haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen mal was zusammen machen, aber wir können ja kein Label zusammen machen, weil wieso sollen wir zwei unterschiedliche Philosophien zusammen anschauen? Was bringt denn das überhaupt? Und dann haben wir gesagt, ja, einen Buchverlag halt, dann gründen wir halt einen Buchverlag. Und damals hatte auch niemand wirklich viel Geld, weil es war noch nicht die große Erfolgszeit. Und es hat sich einfach billig, es hat sich angefühlt wie etwas, dass man ein paar hundert Euro braucht, um ein Buch zu drucken. Und dann war natürlich die nächste Frage, wen kennen wir überhaupt, der ein Buch schreiben kann? Und dann ist uns beiden, und ich glaube ja, dass es dem Elias vor mir eingefallen ist, dass der Elias sozusagen der Erfinder der Autorin Stefanie Sargnagel ist. Weil sie selber, zumindest hat sie uns das zu dem Zeitpunkt nicht gesagt, hat, glaube ich, nicht vorgehabt, ein Buch zu schreiben oder Autorin zu werden. Sondern wir haben sie dann wahrscheinlich auf Facebook angeschrieben, willst du ein Buch schreiben? Und ihre Rückmeldung war quasi, keine Ahnung, was soll ich denn schreiben? Und dann haben wir gemeint, wenn dir nichts einfällt, nimm einfach deine Facebook-Statusmeldungen, copy-paste, schick uns das und wir bringen das raus. Und das war irgendwie so auch aus ihrer Sicht wahrscheinlich so ein absurder Plan, dass sie sich dachte, das ist so behindert, das ist schon wieder genial irgendwie. Und so haben wir es dann gemacht und das war dann wirklich ein unerwartet, also wir waren überzeugt, dass das cool ist, aber es war ein unerwartet großer Erfolg eigentlich.
Das sind ja zwei Bücher erschienen,
genau, oder? Also ein Jahr später sind wir wieder beisammen gesessen und dann hat es geheißen, okay, das war jetzt so erfolgreich, wir brauchen ein zweites Buch und dann war wieder die Frage, aber was soll ich schreiben? dann habe ich gesagt, mach nochmal dasselbe, einfach dasselbe nochmal. Und dann ab dem dritten Buch, was dann nicht mehr bei uns erschienen ist, dann hat sich die Formel ja eh, also ein drittes Mal kannst du den Schmäh eh nicht bringen. Dann hat sie angefangen, richtig, wie eine richtige Schriftstellerin halt, Bücher sich auszudenken, halt, so wie es halt gehört. Aber unsere beiden Bücher waren einfach nur, nimm deine Statusmeldungen. Und
ist auch anstrengend, das alles rauszukopieren. Und
naja, also das, ich finde, das ist schon, also die Leistung von ihr war natürlich, sich diese tollen Gedanken auszudenken, aber dann einfach uns die Copy-Paste, diesen Wortsalat zu geben. Ich glaube, das war jetzt nicht so ein Folter. Oder ich meine, wie lange dauert das, dass man das so copy-pastet? Da wurde ja echt, also gerade beim ersten Buch wurde gar nichts editiert eigentlich. Da wurde nichts, so, das müssen wir jetzt fürs Buch müssen wir es jetzt irgendwie schöner formulieren oder nichts dergleichen. Was für ihr Genie spricht, was halt zeigt, dass sie einfach, das war einfach veröffentlichungsreif.
War das Statusmeldungen, das erste?
Nein. Das erste war Binge Living.
Ah ja, stimmt.
Das zweite hieß Fitness. Und das dritte, was dann nicht mehr bei uns war, war Statusmeldungen.
Ah, das
war
das, okay.
Und es stimmt schon, das dritte, das erste, was bei Rowold dann war, das war auch noch ein bisschen so Facebook-Statusmeldungen. Aber ich glaube, ab dem vierten Buch waren es dann wirklich so, kann man sagen, Romane oder so. Also wirklich, dass sie dann...
Das war das Dicht dann, glaube ich, schon, oder?
Wahrscheinlich.
So ihre Jugend in Wien.
Ja, genau. Und da hat sie dann wirklich angefangen, sich selbst als ernstzunehmende Autorin zurecht auch zu sehen halt irgendwie. Und das finde ich halt unglaublich, dass sie das, ich meine, das ist ja dann nochmal ein Riesenschritt. Also wenn du einfach ein Naturgenie bist und einen tollen Spruch nach dem anderen raushaust, ist das natürlich schon großartig. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass du dann auch das Zeug hast, so ein richtiger Langform-Schriftsteller.
Das ist eine ganz andere Form, oder?
Das genau. Ist ja, und dass sie das dann auch, halt nicht mehr mit uns als Verlag, aber dass sie das prinzipiell auch dann diese Evolution gemacht hat, das ist ja fast eigentlich das Allergenialste, was Leute in diesem Neo-Austro-Pop-Kosmos gemacht haben eigentlich.
Aber wie ist das für dich jetzt als Ermöglicher, als Manager, als auch Entdecker vielleicht, wenn dann so Künstlerinnen, Künstler, Bands weiterziehen und halt zum großen deutschen Verlag gehen? Und
voll okay für mich. Also es hat mir nicht viel Kopfzerbrechen bereitet. Es war nur so, also wie dann das zweite Buch draußen war, ich habe eigentlich schon mit Suhrkamp, also ich habe jemanden bei Suhrkamp kennengelernt und ich habe gedacht, sie passt eigentlich gut zu Suhrkamp und wollte das eigentlich einfädeln, dass sie zu Suhrkamp, also ich habe sogar selber aktiv eigentlich nicht sie wegschicken wollen von uns im Sinn von geh weg, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern im Sinn von du musst jetzt den nächsten Schritt gehen. Und natürlich auch da mit dem Ego-Interesse, wenn man will, dass man sich denkt, wenn sie bei einem großen Verlag ist, dann wird das auch unsere beiden Backkatalogbücher natürlich. Also es war nicht nur altruistisch, es war ein bisschen altruistisch gedacht, aber auch im Sinn von, du kannst sie jetzt eh nicht zurückhalten, du kannst sie doch nicht auf so einen Punk-Verlag, der überhaupt keine Ahnung hat, wie man ein Buchverlag ist, das ist doch absurd, zu versuchen, sie da jetzt so festzuketten, das endet ja nicht in gegenseitiger Zuneigung dann. Also mir war klar, sie muss den nächsten Schritt gehen. Und ich habe sie eher bei Suhrkamp gesehen. Aber wie ich dann ihr so gesagt habe, so, wie ich ihr dann so meinen diabolischen Plan, so, hey, da kannst du zu Suhrkamp und ich könnte das aushandeln. Da hat sie dann schon gesagt, na, ich habe schon bei Rowald unterschrieben. Also war es dann schon zu spät irgendwie. Aber ich meine, ist ja gut gelaufen für sie bei Rowald.
Ja.
Ist ja auch okay.
Ist sie noch immer bei Rowald?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon.
Ist das dann auch, ist man da so ein bisschen auf der einen Seite stolz quasi und auf der anderen Seite geknickt, so beides gleichzeitig ein bisschen, nein, wenn dann so Menschen weiterziehen und
nein. Nein, geknickt ist man nur, wenn es in Disharmonie, also wenn sozusagen ein Konflikt dazu führt, dass dich jemand verlässt, dann ist es immer unschön. Aber das war bei der Steffi nicht der Fall. Von dem her, es war okay. Und wir haben ja nie, also wir haben ja, selbst wie sie dann schon längst bei Rowald war, gab es ja immer noch Dinge, die wir mit ihr gemeinsam umsetzen konnten. Also diese Verfilmung, da gab es ja diesen Sargnagel der Film, stimmt, der beruht teilweise, oder großteils vielleicht sogar auf Dingen aus unseren Büchern. Das heißt, wir waren da involviert, wir haben sogar Kohle bekommen von der Produktionsfirma. Also wir können uns nicht beschweren und so. Also sie hat ja nicht dann uns verlassen und nie wieder mit uns geredet oder so. Also ich habe erst letzte Woche mit ihr gechattet. Also von dem her. Und bei Nino aus Wien zum Beispiel ist es ja auch so, da haben wir auch die Zusammenarbeit irgendwann beendet auf der Musikebene. Aber es ist ja nicht so, dass er dann einfach aus meinem Leben verschwunden ist, sondern wir sind Freunde geblieben. Und er fragt mich immer noch so, also ich will nicht sagen, er fragt mich um Rat, das klingt so, wenn ich so wichtig wäre, aber er weiht mich immer in seine Pläne ein und will hören, was ich dazu sage. Oder er schickt mir immer schon die Demos von seinen Songs und sagt, so könnte es klingen in einem halben Jahr, wie findest du es und so. Also fühle ich mich ja gar nicht so, dass ich jetzt draußen bin bei ihm. Es ist halt nur eine andere Ebene. Es ist vielleicht sogar die angenehmere Ebene, weil man eben nicht in diesem tagtäglichen Miteinander arbeiten ist, wo es dann eher unschön wird. Also wenn man mit einem Künstler intensiv, gerade mit einem Erfolgreichen zusammenarbeitet, dann zieht das eher Dinge nach sich, die eine Freundschaft auf eine harte Probe stellen können. Mhm. Aber mit dem Nino, ich kann ihm total ehrlich meine Meinung sagen und er mir. Und das ist dann halt auf der Freundebene und dann gibt es gar keinen Grund, irgendwie zu streiten. Und vor allem, es gibt keine geschäftlichen Streitereien. Das sind die Dinge, die, also wenn du mich fragen würdest, was so das Schrecklichste in meinem Beruf ist, ist so wegen Geld streiten oder strategischen Dingen streiten. Das halte ich gar nicht aus.
Ich meine, das kommt in dem Buch schon auch mehr jetzt raus. Und ich meine, diese eine große Band, die auch am Cover steht mit Wanda.
Ich habe gesagt, Wahnsinn.
Die Band Wahnsinn. Wahnsinn, Wanda.
Nein, das schon.
Das wollte ich jetzt sagen.
Ja, das mit den...
Nein, dass so dieses freundschaftliche Verbunden, also dass halt Freundschaft und Arbeit und Geschäft und Kohle am Ende des Tages wahrscheinlich nicht immer die beste Kombination ist, oder?
Ja, also Wanda ist das Beispiel, was nicht, also jetzt sage ich mit Sargnagel und Nino, bei Sargnagel wäre Freundschaft übertrieben, weil wir sehr wenig Kontakt miteinander haben, aber es gab nie Streit zwischen uns. Und bei Nino würde ich es echt Freundschaft bezeichnen. Das sind so positive Beispiele, dass eine Zusammenarbeit endet. Und bei Wanda, das ist halt genau das, was ich eben vorher gerade versucht habe anzudeuten. Manchmal endet es wirklich, dass es wirklich unerfreulich ist. Dass es einen fast schon so vermisst, wenn man bei Wanda sagt, das waren drei wunderschöne Jahre mit viel Erfolg, aber man kann sich im Nachhinein gar nicht mehr, man kann keine schönen Erinnerungen mehr dran haben, weil die letzten Wochen und Monate der Zusammenarbeit so konflikthaft und unschön waren irgendwie. Das meinte ich eben, dass ich das nicht so mag. Mhm. Aber bei Wanda dann am Ende, da war dann nicht mehr viel übrig von der Freundschaft.
Wie lang war diese freundschaftliche und geschäftliche Beziehung?
Also ich würde das Wort Freundschaft sowieso nie so hochhängen. Ich meine, Freunde hat man drei oder vier im Leben halt. Aber ich meine halt so auf einer geschäftlichen Ebene halt sehr gut miteinander harmonieren. Hat mit Wanda Ende 2013, so ich glaube im September 2013 habe ich sie kennengelernt, angefangen. Und ziemlich genau 3 Jahre später, so im Herbst 2016, ist es zu Ende gegangen. Und 2,5 Jahre, würde ich sagen, war es wirklich eine sehr schöne, sehr harmonische Zusammenarbeit. So harmonisch, dass es halt bei so einer nicht immer ganz einfachen Band ist. Und das letzte halbe Jahr war ich dann ein extrem anstrengendes Jahr. Und da wollte ich einfach so schnell wie möglich raus aus dem Ganzen, wie diese Stimmung immer dunkler geworden ist. Und das hat dann die Band oder zumindest der Marco, glaube ich, nie ganz mir verziehen, dass ich so aus einem Ding, was eigentlich sehr erfolgreich war, so mit so einer brachialen Gewalt einfach es im Stich lassen wollte. Dass ich sage, ich will das nicht mehr, lasst mich in Ruhe.
Was ist da passiert?
Lasst mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ja, wie gesagt, es ist so eine dunkle Stimmung reingekommen. Wir haben irgendwie jahrelang auf gewisse Ziele hingearbeitet und dann war irgendwie so, dass ein Ziel erreicht, wo wir die Stadthalle ausverkauft haben. Das war so circa ein halbes Jahr, bevor die Trennung gekommen ist von mir und Wanda. Und danach habe ich das Gefühl gehabt, ist der Marco in ein Loch gefallen irgendwie. Möglicherweise, weil er gedacht hat, was mache ich jetzt nach der Stadthalle. Und
da kann nur noch das Stadion kommen quasi. Oder
ja, Dimension gedacht. Ich meine, das wäre meine Idee gewesen. Also ich habe gedacht, die motivierende Idee wäre jetzt zu sagen, okay, das nächste muss das Happelstadion sein. Das wäre meine Idee gewesen. Das fanden aber alle blöd in der Band. Also das haben alle gesagt, was ist das für eine blöde Idee und so. Also es war eigentlich meine ernsthafte Idee. Und wie gesagt, der Marco, der immer sowas wie die treibende Kraft in der Band war, ist auf einmal so als, als Ansprechpartner ein bisschen weggefallen, weil er in so einem Loch war, was ich ihm nie vorgeworfen hätte. Also ich hätte ihm ja auch gern helfen wollen, ich habe noch nicht gewusst wie, weil ich bin ja kein Psychologe oder sowas. Aber es hat mir halt viel leid getan, dass er so auf einmal so aus diesem aktiven Menschen, der so zack, zack, zack und alles ist euphorisch und so, auf einmal ein Typ wird, der so im Pyjama im Bett liegt den ganzen Tag und nicht weiß, was er machen soll. Das war irgendwie sehr traurig und ich hätte ihm irgendwie gern geholfen und ich habe nicht ganz verstanden, wieso es ihm jetzt so schlecht geht. Mhm. Aber gleichzeitig, was passiert dann in so einem Fall, wenn da so eine Maschine, wir waren da zu dem Zeitpunkt, wo schon so viele Leute drumherum sind, wo Road Manager, Art Directors, Produzenten, Co-Manager, Roadies, Plattenfirmentypen, also wo 100 Leute mitreden und davor hatten wir eine sehr klare Struktur, also wirklich einen kleinen Kreis von 5-6 Leuten, die alles besprechen und entscheiden. Und dann, wenn dann aber so ein Machtvakuum entsteht, wenn der Marco quasi so in dieser Krise ist, dann fliegen voll die Fetzen. Dann will jeder, der das Gefühl hatte, er hat zu wenig sozusagen vom Kuchen abbekommen oder er wurde nicht ernst genommen bis jetzt, will dann auf einmal voll jetzt sein Programm durchziehen. Mhm. Alle haben halt voll dieses Testosteron, jeder ist so, yeah, jetzt sage ich euch, wie es geht und so. Und es ist auf einmal so eine richtig giftige Stimmung. Jeder will sich so, Ego, das ist halt wieder das Thema Ego. Jeder, inklusive mir, also ich nehme mich ja da gar nicht aus der Gleichung raus, jeder will halt sich und seine Sichtweise durchsetzen. Und am Ende kommt einfach kommt nicht einmal ein Kompromiss raus, weil es kommt nicht mal ein Kompromiss zustande, weil es sitzen dann halt so 10 Leute in einem Sesselkreis. Und keiner kann einen Millimeter dem anderen entgegenkommen. Und das ist total verkrampft. Das klingt
wie so eine furchtbare Corporate-Welt ja, dann schon.
Das wird es dann auch, ja. Und wenn die frühen Treffen waren eher so, klar ging es auch um geschäftliche Dinge, aber es stand mehr so der Spaß im Vordergrund. Und dann waren es echt so Corporate-Meetings eigentlich, mit einer ganz schlechten Stimmung irgendwie. Es ging nur noch darum, Wie kann man das, wie kann man, es ging nur noch um geschäftliches Zeug, das mit Geld und Ego und Macht und diesen Dingen zu tun hat. Und
was war das für ein Album damals?
Also das Album Bussi ist Ende 2015 rausgekommen und 2016, das ist eben auch so, es war eben eines dieser Vakuumjahre, wo man eben nachdenkt, so nach dem Motto, alle wussten 2017 kommt das Nächste. Bussi war das zweite, ja. Und 2016 war so dieses Jahr, okay, jetzt müssen wir einen Plan machen, wie geht's weiter? Was machen wir 2017?
Und das da erste ist ja auf deinem Label rausgekommen,
genau,
oder?
Genau, das erste, Amore, ist auf
Probleme Records. Ich habe schon alles verdrängt.
Amore ist 2014 auf Probleme Records rausgekommen, aber das hat damals schon mir gar nicht mehr gehört, das Label. Das habe ich dem Elias eben dann
das war damals
gegeben,
schon.
Ja, weil ich auch da damals... Immer wenn Dinge ein bisschen zu groß und zu professionell, zu slick werden, dann mag ich sie irgendwie nicht mehr. Und dann will ich irgendwie sie in die Luft sprengen und nochmal bei Null beginnen. Mir gefallen immer die Anfänge am besten. Mhm. Ich mag nie, wo etwas hinsteuert. Ich mag nie, wenn etwas dann in diese perverse Absurdität sich verdreht. Sondern ich mag irgendwie Dinge, wenn sie noch klar und irgendwie reiner sich anfühlen.
Ja, wenn es noch so Magie vielleicht gibt auch, oder?
Ja, also mir gefällt... Wenn du mich fragst, ob mir das erste Konzert von Wanda vor 100 Leuten besser gefällt oder dann die 14.000 Leute in der Stadthalle, dann das erste Konzert hat mir 100 Mal mehr emotional gegeben.
Wo war das damals?
Im Celeste.
Ah.
Das ist ums Eck von hier, 5 Gehminuten oder so. Also es war einfach sehr düster und...
Das zweite Album war dann schon nicht mehr...
Das war bei Universal.
Das war schon Universal.
Und dann ging es eben um die Planung des dritten Albums halt. Also beim zweiten Album war ja noch alles gut und so. Aber dann eben, wenn halt so ansteht, so wie geht's dann nächstes Jahr, diese Weggabelung, wo gehen wir hin? Und dann hat jeder seine, auf einmal gibt es 20 Leute und jeder hat seine Meinung. Und immer die Meinung des jeweiligen, inklusive mir, ist die richtige und alle anderen sind Idioten halt auf die Art. Und da ich ja irgendwie sowas als Manager, sowas wie der Kapitän war, der dann am Ende sozusagen... Am Ende muss es ja dann ich sein, der sagt, okay, und so machen wir es jetzt und ich übernehme die Verantwortung.
Ja.
Und das konnte ich dann einfach nicht mehr. dann am Ende, es gab dann einfach keine, es gab dann keine Richtung, wo ich sagen konnte, in die gehen wir, weil niemand, es gab einfach nichts, wo sich Leute darauf einigen hätten können.
Und dann braucht man, wenn ich dich richtig verstehe, zumindest den Bandkopf vielleicht,
ja,
der mit denen sagt.
Genau, der hätte dann, am Ende ist es Markus Band, also solange ich dabei war, ich habe keine Ahnung, wie es danach weiterging, aber solange ich dabei war, war es Markus Band und ich habe ihn immer am Ende gebraucht, zu sagen, so können wir das jetzt so durchziehen, und wenn dann kommt, ja, so können wir es durchziehen, dann haben wir es durchgezogen. Aber wenn dann so diese ganzen hitzigen Meetings sind, wo 10 Leute durcheinander kreischen, nein, so, und ich will so, und nein, so darf es gar nicht sein, und der Markus sitzt einfach ruhig da und sagt gar nichts mehr. Es war einfach, wie gesagt, er kann ja nichts dafür, es war einfach eine schwierige Zeit für ihn, nachvollziehbar mit diesem ganzen Druck, der Druck wurde immer größer. Und alle, inklusive mir, wurden zu immer größeren Nervensägen. Mhm. Und es hat alles immer nur, jeder Versuch, den Knoten zu entwirren, hat ihn nur noch, also auch wahrscheinlich aus Markus seelischer Sicht, noch, es hat alles noch stressiger gemacht. Und ich habe das Gefühl gehabt, es muss etwas, irgendwer muss gehen. Marco kann nicht gehen, es ist ja seine Band. Die anderen wollen alle nicht gehen, weil das jetzt ihr Ding ist halt einfach. Ja. Und dann habe ich gedacht, dann vielleicht hilft das dem Ganzen, wenn ich dann gehe. Und für mich war es dann eigentlich ziemlich befreiend auch. Ich meine, im Nachgang war es dann, wie gesagt, wenn dann diese ganzen geschäftlichen Dinge und Geld und so, das war dann sehr traurig und hat sich nicht gut angefühlt, aber so auf der seelischen Ebene war es genau das Richtige, weil Was wären die Alternative gewesen? Einfach so weiter zu wurschteln. Wir hätten zwar nach außen hin weiterhin Erfolg gehabt und alles, aber wer will denn, also gerade wenn man so etwas ist wie ich, man macht ja sowas wie ich, um dann nicht in der Früh in ein Büro zu gehen, wo alle hassen. Man ist doch Unternehmer geworden, damit man nicht in so ein Hamsterrad reinkommt. Ja, ja. Und da habe ich gar keine Lust drauf gehabt.
Und das heißt, du hast lieber diesen Schritt gezogen, als jetzt auch, ich meine, weil du gesagt hast, auch finanziell natürlich war das wahrscheinlich dann eine schwierige Entscheidung, oder?
Ja, finanziell war es sicher nicht die beste Entscheidung meines Lebens, aber das ist auch nicht so wichtig am Ende des Tages eigentlich.
Wie alt warst du da?
Ich bin so schlecht im Rechnen. 2016, wie alt war ich da? 33 vielleicht?
Okay.
Oder 32 so. Genau, das war vor circa 10 Jahren dann, oder? Ich bin so schlecht im Rechnen.
Na, weil du früher mal 27 gesagt hast.
Ja, da war das, ich bringe ja das die Jahre und
Alters. Die Ego-Hochzeit war oder so.
Naja, aber ich bringe ja das alles durcheinander. Wie gesagt, dafür habe ich halt den Gerd Stöger gehabt. Also die richtigen Jahre und Alter-Sachen stehen im Buch, weil das der Gerd
dann
gemacht hat. Das
kann man dann nachlesen.
Ja. Ich weiß, also die Leute werden schockiert, wie wenig ich eigentlich so Fakten weiß irgendwie. Deswegen hoffe ich auch, dass klar wird, dass das Buch eigentlich eher, auch da wieder das Thema von vorher mit, welche Lieder mir gefallen, dass das Buch eigentlich ein Gefühl eher rüberbringt. Wie gesagt, der Gerd hat alles unternommen, damit die Fakten halbwegs passen. Aber zum Beispiel oft im Buch zitiere ich ja andere, wo ich sage, und dann in der Situation sagte er Doppelpunkt und dann blablabla. Das sind natürlich nicht, ich bin ja nicht so wie in Dune, diese Leute, die so den Weltraum berechnen können. Ich habe mir das nicht gemerkt, was jemand zu mir gesagt hat. Da geht es um den Vibe, also da geht es darum, was ungefähr passiert ist. Also das muss man immer verstehen bei dem Buch. Aber es wäre irgendwie ein unglaublich langweiliges Buch, wenn es eben nur so ein Faktenjournalismusbuch wäre, wo steht am 23. Februar 2017.
Es ist ja kein Wikipedia-Eintrag.
Nein, ist es eben, genau. Abgesehen davon, Wikipedia-Einträge sind sowieso Blödsinn. Also über die Künstler, mit denen ich arbeite, die Wikipedia-Einträge, das stimmt gar nichts eigentlich. Also,
bearbeitest du sowas?
Kann man gar nicht. Also wenn man als Nicht-Wikipedia-Insider versucht, das zu editieren, wird sofort wieder zurückeditiert von so Wikipedia-Menschen.
Okay. Gibt es von dir einen Wikipedia-Eintrag?
Nein. Gott sei Dank.
Komisch eigentlich, oder?
Also ich danke Gott dafür, dass es den nicht gibt. Und wenn es ihn dann gibt, dann werde ich es halt hinnehmen. Aber ich hoffe, es wird nie einen geben.
Zum zweiten Buch dann, quasi wird, über das nächste Kapitel.
Es wird nie ein zweites Buch geben und ich hoffe, es wird nie einen Wikipedia-Eintrag geben. Aber
warum wird es nie ein zweites Buch geben?
Naja, weil das war der interessante Teil der Geschichte eigentlich. Also Ich habe nicht mehr vor, solche Dinge, die in einem Buch lesenswert sind, zu erleben eigentlich. Das ist nicht mehr mein Ding. Also es ist schwierig zu sagen, die zweite Lebenshälfte, weil was ist, wenn ich jetzt rausgehe und ich vom Auto überfahren werde? Dann ist das nicht. Aber 42 ist halt so ein bisschen in einer Durchschnittsbetrachtung eine Art Lebensmitte.
Ja.
Und deswegen so die gefühlte zweite Lebenshälfte, die jetzt beginnt, da möchte ich mich mehr mit so inneren Dingen beschäftigen. Da möchte ich nicht mehr so, ich möchte nicht mehr so in der Welt aktiv Dinge machen irgendwie. Mhm. Ich möchte mit Voodoo Jürgens, solange es Voodoo Jürgens in der Form gibt, das weiterarbeiten, weil das einfach, weil es auch mal schön ist, sich zu beweisen, dass man nicht wegrennt von irgendwas, sondern es mal so lange, wie es halt sein soll, es durchzuziehen. Das ist halt vielleicht irgendwie eine schöne Aufgabe für mich. Und dann sehe ich Muita Mataro oder auch diverse Schauspieler, mit denen ich arbeite, immer so verstreute kleine Dinge, damit mir nicht langweilig wird. Aber ich habe nicht mehr den Anspruch, jetzt in irgendeinen Indie-Club zu gehen und jetzt die nächste große Band zu entdecken, weil Popmusik ist für 20-Jährige. Und das heißt, es sollten 20- bis 30-Jährige die Manager von 20-jährigen Popstars sein. Und
nicht. Aber denkst du nicht, dass jetzt so die 20-Jährigen genau jemanden wie dich bräuchten, nein, der das schon einmal durchgespielt hat?
Nein, weil
oder
ich
mehrmals
nicht,
durchgespielt
nein,
hat?
Nein, weil ich kann die nicht verstehen. Also es reimt sich vielleicht das, was ich erlebt habe, mit dem, was die erleben, aber es ist nicht dasselbe. Ich hab überhaupt keinen Einblick in das Gehirn von 20-Jährigen. Und die aber auch nicht in meins und das muss auch nicht so sein. Also,
aber was vielleicht für eine Zusammenarbeit könnte das ja relativ gesund sein, oder?
Nein. Nein, absolut nicht. Nein, es ist, ich finde, das Gesündeste ist, wenn es jetzt einen jungen, aufregenden, sagen wir, Pop-Künstler gibt, dass der sich auch im Ideal, er kann sich eh nicht aussuchen, also, aber in einer idealen Welt sollte der anstreben, jemanden, der ähnlich jung und hungrig ist, der ihn versteht und seine Generation und seinen Vibe, dem das machen zu lassen. Also wenn man sagt, ja, aber du hast ja als 40-Jähriger jetzt diese ganzen Erfahrungen, auf die du zurückgreifen kannst. Was kann sich der Junge von den Erfahrungen kaufen? Also wenn ein vernünftiger junger Künstler ist, dann hört er doch nicht darauf, was der alte Typ sagt. So, ja, damals haben wir es so gemacht. Dann ist er sowieso verloren, wenn er so einer ist. Also er muss sowieso seine eigenen Fehler machen. Es geht ja nie darum, etwas perfekt zu machen. Das funktioniert so nicht.
Wie, aber hast du jetzt mit Voodoo Jürgens, das ist ja auch mit Voodoo Jürgens ist ja auch interessant. Der ist ja, glaube ich, auch so in unserem Alter, oder ich glaube, der ist auch 83 geboren,
ja,
so wie ich, glaube ich.
Ja, genau.
Also ist ja von dem her sehr ähnlich, vom Alter zumindest. Der hat ja davor auch sehr lang englischsprachige Musik. Eternias waren das, oder?
Genau.
Auch unter der Wahrnehmungsgrenze, würde ich fast sagen, auch gemacht. Also sehr, sehr underground-mäßig.
Er war halt in dieser Szene, die ich vorher beschrieben habe, mit Steffi Sargnagel. In der Szene waren das alles Stars, aber die sind halt nicht so ein Durchschnittsöst. Also der Trafikant wusste nicht, wer die Eternias sind. Aber das wollten die Eternias vielleicht auch gar nicht. Also da war man schon zu Recht, würde ich sagen, zufrieden, dass man in dieser kleinen Gruppe wahrgenommen wurde. Und das war auch voll okay. Also wenn man in der Nachbetrachtung, manchmal liest man so die Eternias, die nicht so erfolgreich waren. Naja, aber gemessen an dem, was sie wollten, waren sie eh erfolgreich. Es geht ja nicht immer nur, also das ist jetzt kein Vorwurf an dich, also da denke ich jetzt mehr an so Medienartikel, die ich gelesen habe über Voodoo Jürgens, wo dann immer Voodoo Jürgens so gelobt wird und dann aber, ja, aber früher war die Eternias, da hat er nichts zusammengebracht und so. Das ist so lächerlich, das ist halt diese kapitalistische Logik. Man muss immer Nummer eins werden wollen und man muss immer von der Musik leben wollen und so. Ich meine, was sagt Vincent van Gogh dazu? Ich meine, der hat kein Bild verkauft und sich das Ohr abgeschnitten. Also. Und trotzdem ist er jetzt ein. Wird er auch noch in 1000 Jahren wird man wissen, wer er ist. Also, das wahre Bedeutung hat überhaupt nichts damit zu tun. Und die Eternias waren für das, was sie sein wollten, eigentlich fast die bestmögliche Band eigentlich.
Mhm. Ist so Voodoo Jürgens so die logische Weitererweiterung irgendwie von der Nino aus Wien auch auf eine Art, auch mit dem Überspitzten, auch mit dem Überzeichneten, würde ich es fast nennen,
ja,
was der Nino nicht so hat?
Ja. Ja, ich meine, Udo Jürgens ist auf jeden Fall die performativere Version von Ninos Wien, was vielleicht auch einer der Gründe ist, wieso Udo Jürgens sehr rasch irgendwie so von Filmproduzenten als potenzieller Movie-Star entdeckt wurde. Ninos Wien hat zwar auch in ein, zwei Filmen jetzt Nebenrollen gespielt, aber das ist nicht sein Game irgendwie. Ich glaube, Udo Jürgens ist jemand, der Dinge, die der Nino gemacht hat, nehmen kann und das so aufbereiten kann, dass es noch mehr Menschen, dass es bei noch mehr Menschen andockt. Und es ist aber keine Wertung. Das heißt nicht, dass der eine besser oder schlechter ist als der andere.
Und das eine strahlt dann vielleicht wieder auch zurück zum Nino, oder? Also
Genau, die beeinflussen sich sowieso gegenseitig und die sind auch gute Freunde untereinander. Gibt es ja auch selten, dass so Leute, die ähnliche Dinge machen und wo der eine vom anderen vielleicht beeinflusst ist und vice versa, dass die völlig neidlos Freunde sind, das ist irgendwie schön irgendwie. Und das zeigt eben auch, dass es eigentlich hirnrissig ist, zu vergleichen, was ist der eine, was ist der andere. Die beiden, glaube ich, checken es sehr gut, dass es gar nicht darum geht, aber trotzdem glaube ich, dass du recht hast, dass Udo Jürgens es vielleicht nie gegeben hätte als der Künstler, der jetzt ist, wenn es Nino aus Wien vorher nicht gegeben hätte. Das glaube ich schon. Aber dann kann man wiederum sagen, dass Udo Jürgens, wie gesagt, das Ganze auch auf eine andere Ebene gebracht hat, die der Nino gar nicht, die dem Nino gar nicht möglich ist, irgendwie zu erreichen. Weil er vielleicht ein bisschen verklausulierter und kryptischer und ein bisschen abseitiger sein will.
Und auch durch diese, also schon eine ganz andere Form auch der Kunstfigur, die da erschaffen wurde oder die sich so natürlich erschaffen hat auch, oder? Die das auf eine.
Das Ding ist halt auch, dass Nino aus Wien keine Kunstfigur
Genau,
ist, meiner
genau.
Meinung nach.
Absolut.
Und Udo Jürgens.
Auch nicht so wirklich,
Ja, eh, das
oder?
ist halt die Frage, was ist denn überhaupt eine Kunstfigur? Ich meine, das ist
Ist es nur
ja.
der Name?
Ich weiß es selber nicht, was eine Kunstfigur ist, weil es war immer mit Falco und Hansi Hölzel immer diese Diskussion, wer ist Falco, wer ist Hansi Hölzel? Und ich frage mich
Das
immer,
ist beides, oder?
ja, ist das, muss man da überhaupt eine Trennung machen? Ich meine,
Ja.
es ist einfach nur ein Künstlername halt irgendwie. Es ist irgendwie so, Falco-Fans neigen dazu, dass dann sozusagen das Fehlverhalten von Johann Hölzel zu entschuldigen, weil sie sagen, das ist die Kunstfigur, die darf das. Und so. Nein, es ist das Gute und das Schlechte ist immer beides, alles irgendwie. Also Udo Jürgens ist vielleicht eine Kunstfigur in dem Sinn, wie jeder vernünftige Popstar vielleicht eine Kunstfigur sein sollte, dass er, bevor er auf die Bühne geht, weiß, ich muss jetzt das Hemd anziehen und die Hose anziehen und ich muss. Also, weißt du, was ich meine? Das sind eher Äußerlichkeiten,
Das
eher
macht
Oberflächlichkeiten.
man ja fast bei jedem Job irgendwie, dass man
Genau,
in eine Rolle schlüpft und sich halt
genau.
nicht
Und nicht nur beim
den
Job,
Pyjama
also
anzieht, sondern
nicht nur
halt
beim Job. Also wenn du deine
ein Hemd.
Schwiegermutter triffst, bist du anders drauf, als wenn du deinen alten Schulfreund triffst. Also
Ja.
so gesehen sind wir alle schizophrene, hunderttausende Kunstfiguren. Und wie ich jetzt in dieses Gespräch reingegangen bin ich irgendwie total anders, wie ich wohne nur 5 Minuten von hier, von diesem Interviewort entfernt. Und ich bin bei meiner Freundin aus der Tür rausgegangen und da war ich ein ganz anderer Mensch. Und jetzt bin ich hier angekommen wie ein ganz anderer Mensch irgendwie.
Also was bist du jetzt hergekommen als
Naja, jetzt bin ich der ich jetzt wirklich bin, aber wie ich bei meiner Freundin rausgegangen bin, da war ich der private Stefan.
Aber
Da war ich ganz anders.
bist du als Musikmanager aus der Tür gegangen?
Nein. Nein. Nein, überhaupt nicht. Nein, aber das meine ich ja. Es geht ja nicht nur darum, ob Beruf, also es geht nicht nur darum, wer ist David Oehlere und wer ist Udo Jürgens, sondern David Oehlere ist auch bei seiner Schwiegermutter, er hat keine Schwiegermutter, aber also du weißt, was ich meine,
Ja.
er ist bei seinem Onkel anders als bei seiner
Klar.
Tochter und dann wieder anders auf der Bühne. Also es ist ja. Es ist auch.
Auch gesund wahrscheinlich, oder das, also irgendwie so
Ich würde sagen, es
zu.
ist weder gesund noch ungesund, es ist einfach, wie die Natur uns gemacht hat. Und wahrscheinlich sind Tiere auch so, mit halt einem geringeren Bewusstsein halt, aber ich glaube auch, dass die Ameise zur Wespe sich anders verhält als zur anderen Ameise oder so. Ganz normal.
Und der Voodoo und auch jetzt der Muita Mataro, die erscheinen jetzt ja am Lotta-Label, was ja wieder was
Ja.
nichts Neues ist.
Ja. Immer
Aber
derselbe
irgendwie
Scheiß.
ja doch.
Ja.
Oder?
Naja, neu. Also das Lotta-Label gibt es ewig lang schon, weil ich glaube, der Herwig, also es hat ja der Herwig Zamenik, der Futsmann, gegründet ohne mich. Der hat das müsste man ihn fragen, wann er es gegründet hat. Er hat es halt für seine Soloalben. Ab dem Moment, wo er war ja
Als
immer,
Futsmann.
ja genau, er war ja immer in der Naked Lunch Bassist. Und dann hat er irgendwann, wann war das, in den frühen Nullerjahren oder so, gesagt, naja, jetzt möchte ich aber auch Solo-Projekt machen. Und dann hat er, ich glaube, sein erstes Solo-Album ist noch bei Wohnzimmer Records erschienen. Und dann hat er aber Lockner
Ja.
Label gegründet. Und da war ich noch lange nicht im Film drin. Also er und ich haben uns später erst kennengelernt. Und was ich mit Lotter Label, der Einfluss, den ich auf Lotter Label hatte, war dann, dass in dem Moment, wo ich angefangen habe, mit dem Herwig zu arbeiten, zu ihm gesagt habe, hey, was wäre, wenn Lotter Label nicht nur das Label für Futsmann ist, sondern ich habe da den Voodoo Jürgens. Also in dem Moment, ich habe gerade ein Label für Voodoo Jürgens gesucht, in dem Moment, wo ich mit dem Herwig angefangen habe, zusammenzuarbeiten. Und so hat das Lotter Label angefangen als echtes Label.
Das war fürs erste Voodoo-Album.
Genau, und immer noch. Voodoo
Ja.
ist immer. Hat nur bei Lotter Label released bis jetzt und wird wahrscheinlich auch noch länger so bleiben. Ja, Lotter Label ist einfach so. Also die Art, wie ich mit Lotter Label arbeite, ist eigentlich kaum anders als bei Problem bei Records damals. Es ist einfach ein anderer Name, es ist einfach ein anderes Logo. Und sonst ist es dasselbe. Und der Herwig bringt dann halt seine Persönlichkeit auch noch ein und die vermischt sich dann mit meiner. Aber die 50% von Lotter Label, für die ich zuständig bin, ist eigentlich eine Blaupause von Problem bei Records. Und das, was an Lotter Label anders wirkt wie Problem bei Records, das ist dann der Herwigs
Okay.
Einfluss. Weil wir das eben 50-50
Aber
machen.
tut das manchmal auch ganz gut, sich einfach einen neuen Anstrich zu geben, einen neuen
Ja.
Namen?
Wie gesagt, so alle paar Jahre sprenge ich eh immer alles in die Luft. Aber darum habe ich gemeint, jetzt hier der Anspruch ist es, das mal nicht zu machen und mit dem Voodoo es einfach durchzuziehen. Und somit natürlich auch mit Lotter Label, weil Voodoo Jürgens Lotter Label, das ist halt eine, das ist jetzt dieser String sozusagen. Und da ist sozusagen die Aufgabe, jetzt mal nicht zu sagen, wenn es ein halbes Jahr lang mal mich nervt, sofort in die Luft zu sprengen, sondern einfach am Ball bleiben und das. Zumindest noch 10 Jahre oder so möchte ich das noch machen. Und dann habe ich eh gesagt, also sollte ich genug Geld verdient haben, dass ich in 10 Jahren nichts mehr machen muss, dann mache ich dann nichts mehr.
Ich habe ihn jetzt vor 2 Monaten im Metropol gesehen und das ist schon auch war schön, wirklich schönes Konzert. Das war diese Wiener Club-Tour,
Ich war
glaube
ja auch bei
ich.
dem Konzert, ja.
Also okay. Und das war sehr voll und gute Stimmung und irgendwie hat das gut reingepasst, fand
Ja.
ich, oder? Das war so stimmig.
Ja.
Ist das so sein Wohlfühl, seine Wohlfühlgröße, wenn
Ja.
es, keine Ahnung, wie viele Leute da waren. Es war sehr gut gefüllt. Ich glaube, es war wahrscheinlich sogar
Es war
ausverkauft.
ausverkauft, ja. Es ist eine Wohlfühlgröße. Mir wäre es lieber, wenn wir es auch da ein bisschen variieren und so. Ich meine, wir könnten ja größer sein. Wir waren ja schon, also wir haben ja vor 2, 3 Jahren mal Arena Open Air mit Voodoo Jungs gemacht und auch ausverkauft. Und der nächste Schritt dann wäre eigentlich eh schon die Stadthalle. Was nach Arena Open Air kommt, dann. Es gibt halt leider nicht diese 5000er, 6000er Halle in Wien. Das sagen immer alle.
Gasometer ist
Die ist,
kleiner.
das ist so groß wie die Open Air Arena circa.
Okay.
Und beim Voodoo war das dann eine ästhetische Entscheidung. Ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit dem Gasometer, aber Voodoo meinte, jetzt, also in dieser 3.500 bis 4.000 Leute
Edmond
Größe,
spielt jetzt im
okay,
Gasometer.
aber in dieser 3.500 bis 4.000er Größe gibt es halt den Gasometer und die Arena Open Air in Wien. Und Voodoo hat halt aus seiner persönlichen Präferenz Arena Open Air. Ich persönlich habe kein Problem mit Gasometer. Das sind so Dinge, da richte ich mich nach dem
Was
Künstler.
wäre das früher gewesen, die Libro Music Hall,
Ja, die
oder?
war circa ähnlich groß, ja. Die gibt es aber nicht mehr.
War die nicht größer?
Ich glaube nicht, aber das war vor meiner Zeit als
Das
Manager. Da war
war
ich
auch
nur so
vor meiner
als
Wien-Zeit.
Gast, so als zahlender Besucher war ich in der Liver Music Hall. Also die genaue Größe weiß ich da nicht, aber circa so groß halt. Aber der Voodoo wollte dann bewusst ein bisschen backscalen, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt so Clubtouren immer in Wien. Also statt einem Konzert für 3.000 bis 4.000 Leute machen wir halt so 5, 6 Konzerte innerhalb eines Monats für jeweils 500 Leute, weil er fühlt sich und seine Musik, und ich verstehe das auch wie die Band klingt und aussieht, da passt das einfach sehr gut rein. Ein Teil in mir will halt immer den nächsten Schritt gehen, und Wenn ich das als Diktator entscheiden könnte, dann würde ich, nachdem wir in der Arena Open Air waren, versuchen, in die Stadthalle zu gehen. Das ist der logische nächste Schritt. Also ich denke immer so. Es ist einfach so mein Ding. Ich mag Schritte zurück einfach nicht. Aber da ist der Voodoo scheinbar klüger oder weiser als ich, weil ein Schritt zurück kann eigentlich der richtige Schritt sein. Und war es auch. Wir haben jetzt diese Club-Tour jetzt zum zweiten Mal hintereinander gemacht. Also wir haben ja davor auch schon dasselbe Konzept gemacht mit anderen Clubs. Und die Fans lieben es, die Voodoo-Band liebt es, alle lieben es. Am Ende verdient man gleich viel Geld, wie wenn man ein 4.000er-Konzert spielt, wie wenn man es halt aufteilt. Mhm. Und von dem her passt das alles. Aber trotzdem, wenn du mich fragen würdest, wenn ich er wäre, ich würde immer ins Größere gehen wollen. Aber es passt zur Musik. Und wenn du fragst, ist das, wo sich Voodoo wohlfühlt? Also alle Menschen ändern sich natürlich, aber Stand jetzt wäre die Antwort ja. Das ist, er will es genauso, wie es jetzt war. Mal schauen, wie es in ein, zwei Jahren ist. Vielleicht will er ja in ein, zwei Jahren, keine Ahnung, was er dann will. Vielleicht.
Aber das ist lustig, weil fällt mir gerade ein, ich habe ihn gesehen vor, du weißt das sicher besser, vor 2 Jahren im Konzerthaus. Da ist gerade das, welches Album rauskommen?
Wie die Nacht noch jung war.
Genau. Und das war ein tolles Konzert und das war ein Konzerthaus-Stehplatz-Konzert. Ja. Aber es waren auch lustigerweise so ein anderes Publikum auch dort. Also ich sag mal...
Abonnenten.
Konzerthaus-Abonnenten. Das weiß ich gar nicht.
Das ist Fakt. Also okay. Waren auch Abonnenten vom Konzert.
Aber es waren auch so, ich sag mal, Menschen im Business-Outfit, die so direkt vom Job kommen, zum Konzert sind, aber dort auch abgeschakt sind, so vor mir. Also so... Ja, Menschen in schönen gebügelten Hemden, nicht so wie ich. Und das hat aber auch gepasst. Und das war ein tolles Konzert. Ich weiß nicht, ob du selber dort warst.
Ja, ich war dort.
Ja.
Ja, ich meine, das Konzert
keine,
das,
keine Pointe jetzt.
Ja, also Konzert war halt auch ein Versuch. Man versucht halt immer das richtige Feeling zu finden. Konzert war, glaube ich, das Letzte, bevor wir dann dieses Konzept mit diesen Clubtouren entwickelt haben. Also Konzerthaus war schon so eine Zeit, wo der Voodoo gesagt hat, ich will nicht in den Gasometer gehen, in der Arena Open Air waren wir jetzt gerade, das können wir nicht schon wieder machen. Ich war nie ein riesen Fan der Konzerthaus-Idee. Ich glaube, der Voodoo war auch nicht 100.000% ein Fan, aber es ist immer gut, mal was Neues auszuprobieren. Ich glaube, dass vor allem der Booker ein Fan der Konzerthaus-Idee war. Und es war dann auch ein super Konzert und ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Aber ich glaube, dass dann der Voodoo danach gemeint hat, das war auch nicht 100% das Richtige. Wir müssen irgendwas finden und dann ist irgendwer von uns, ich weiß nicht, vielleicht war es eh der Voodoo selber, auf diese Club-Idee gekommen. Wieso nicht einfach dort hingehen, wo wir vor 5, 6 Jahren waren, wo es schön war? Okay, einmal hingehen geht nicht, weil dann es wollen 5.000 Wiener zu einem Konzert von mir und dann würde man 4.000 enttäuschen. Deswegen machen wir halt 5, 6 auf einen Monat verteilt. Und wie gesagt, das Stand jetzt fühlt sich jeder in der Band und auch die Fans sehr wohl damit. Ich glaube, dass sich in ein paar Jahren vielleicht wieder variieren wird. Man kann denselben Schmäh nicht, man kann ihn 2, 3 Mal machen, aber man kann ihn nicht 100 Mal machen. Man kann auch die Clubs nicht ewig lang variieren. Irgendwann ist es auserzählt. Aber jetzt fühlt sich's gut an. Und ja, also Voodoo ist auf jeden Fall ein Künstler, der auch sehr über dieses, der spürt einfach, was er braucht und er spürt es oft besser als ich. Also ich bin schon eher, wie gesagt, ein Feeling-Mensch. Ich versuche die Dinge nicht zu sehr zu zerdenken, zumindest was die Arbeit jetzt betrifft mit den Künstlern. Und oft habe ich auch ein gutes Gefühl, also dass mein Gefühl stimmt, einen guten Riecher. Aber bei Voodoo habe ich das Gefühl, dass er den besseren Riecher für sich hat als ich. Ich habe bei anderen Bands manchmal das Gefühl gehabt, dass es wichtig war, dass mein Riecher da war. Mhm. Und bei Voodoo habe ich das Gefühl nicht. Ich glaube eigentlich, dass er, wenn man sich so in der Vergangenheit anschaut, so Weggabelungen, wo man sich entscheiden musste, gehen wir so oder so, dann hat er, finde ich, den besseren Track Record als ich. Also wenn er sich durchgesetzt hat, dann war es meistens die richtige Entscheidung. Weil wir waren ja auch im Gasometer schon mal mit, habe ich das schon erzählt? Wir waren ja auch vor der Arena Open Air, waren wir auch mal im Gasometer mit Voodoo Jürgens. Ich fand das gut. Aber ich habe gemerkt, dass die Voodoo-Band und der Voodoo sich nicht so wohlfühlen im Gasometer. Und dann bringt es nichts, wenn ich das so. Es bringt ja nichts, wenn ich mich auf die anderen so drauf. Ihr macht jetzt das so und so, das geht ja gar nicht. Also deswegen ist Voodoo vielleicht so eine langfristige Geschichte, wo ich länger dranbleibe als bei den anderen Dingen, weil es sich nicht so verbraucht, weil es nicht so implodiert, weil es nicht so ein Ich gegen die oder ich muss mich durchsetzen, sondern ich lasse einfach let it be sozusagen. Ich lasse es einfach geschehen und da lerne ich auch was. Ich lerne jetzt in dieser Phase, wo ich mich eben zurücknehmen will, auch vom Ego und so, lerne ich eigentlich durch die Voodoo-Zusammenarbeit mehr, als ich in der Vergangenheit gelernt habe, wo ich mich vielleicht öfters bei anderen Künstlern durchsetzen wollte. Und wie gesagt, wenn man sich bei anderen Künstlern durchsetzen will und manchmal geht es gut, manchmal geht es schlecht, aber langfristig führt das dazu, dass die Reibungen, die am Anfang positiv sind, irgendwann einmal halt auch nicht mehr sich positiv anfühlen.
Es ist lustig, dass gerade anscheinend so in dieser neuen, wieder in einer neuen Phase deines Lebens dich auch irgendwie ein Künstler gefunden hat, der dir gut tut.
Ja, jetzt ist zum ersten Mal, jetzt bin ich einmal der Parasit so auf die Art. Ich bin hier eigentlich eher der Nutznießer, so jetzt, also da geht es jetzt überhaupt nicht ums Geschäftliche, sondern auf der seelischen Ebene ist das jetzt eigentlich mal schön zu sehen, dass es nicht darum geht, sich immer durchzusetzen, sondern auch mal so quasi den Backseat zu nehmen. Also beim Voodoo Jürgens bin ich auch nicht so, auch ihm gegenüber oder den Leuten in seinem Umfeld, ich bin nicht so eine wichtige Figur einfach. Ich bin ein Typ, den er so 3-4 Mal im Jahr trifft, vielleicht ist es auch ein bisschen öfters, aber relativ selten. Ich habe relativ wenig Kontakt mit ihm. Ich weiß privat wenig über ihn, er weiß privat noch weniger über mich wahrscheinlich. Es ist mit relativ wenig Kommunikation einfach möglich, gut zusammenzuarbeiten. Und genau deshalb, weil wir uns nicht auf die Nerven gehen. Also es ist ein entspannteres, druckloseres Arbeiten. Und es ist auch, wenn Dinge nicht so aufgehen, wie ich es mir vorstelle, ist es bei Voodoo Jürgens nicht so schlimm irgendwie. Weil er will gar nicht, dass Dinge, die meine Vision wären, aufgehen. Es ist nicht seine Vision. Und wir machen einfach sein Tempo. Sein Tempo ist viel langsamer, als mein Tempo wäre. Ich wäre schon am liebsten 3 Schritte weiter, aber ich merke, dass das gut ist für das Projekt einfach, dass Dinge auch manchmal langsam und nicht so spektakulär sein müssen, nicht so explosiv, so dynamisch sein müssen. Und das ist ja auch diese Schauspielgeschichte von ihm. Wir könnten jetzt von Hauptrolle zu Hauptrolle weitergehen. Er hat letztes Jahr den Filmpreis gewonnen, bester Schauspieler, also den Oscar von Österreich.
Und war das für Rickerl?
Ja. Und logisch wäre es einfach, dass jetzt, wo die ganzen Angebote kommen, da die Serie machst du, bist jetzt der neue Kommissar von der so und so Krimiserie und du bist dies und das, das wäre alles möglich eigentlich.
Ich glaube, die Wiener Tatort hören ja auch auf, oder? Vielleicht wäre das was.
Ja, das ist, glaube ich, kein Ziel vom Voodoo, aber prinzipiell ist es schon möglich, dass wir Hauptrollen in Serien und Filmen, die Angebote sind da und die Ideen sind da. Aber Voodoo ist so, es fühlt sich gerade nicht richtig an. Und dann vielleicht habe ich in 4 Jahren wieder mal mehr Lust zu Schauspielern, jetzt nicht. Der Logiker in mir hätte gesagt, oder sagt das auch jetzt, nein, Alter, das Eis muss man schmieden, wenn es heiß ist. Du musst jetzt müssen wir aktiv werden. In 3 Jahren kann es sein, dass niemand mehr, dann kriegst du die Hauptrollenangebote nicht mehr. Aber er sagt so, ja, dann ist es halt so. Und das ist so eine Entspanntheit, die auch mir gut tut eigentlich. Ein bisschen so runterzukommen von diesem Druck, so ich muss abliefern, ich muss ihm jetzt eine Hauptrolle für ihn an Land ziehen und so. Er will das gar nicht. Also wenn es für ihn passt, dann passt. Und
dann wird es eh passieren, passt, oder?
Genau.
Das ist lustig, weil er stellt sie ja so auch so breit auf, oder? Er malt ja auch die Bilder.
Ja, er hat mir gesagt. Gab es
jetzt gerade eine Ausstellung auch von ihm.
Also sein Neuestes, was er mir gesagt hat, jetzt öfters so, wie gesagt, wir arbeiten eigentlich mit Botschaften zueinander, die nicht sehr wortreich sind. Also mit Marco und Nino, da haben wir so nächtelang durchphilosophiert, um Pläne zu schmieden. Bei Voodoo ist es einfach ein Meeting und er sagt so, momentan male ich am liebsten. Also wenn er mir erklären will, dass er jetzt keine Hauptrollen annehmen will und so, ist so quasi so, das Mission Statement ist einfach, ich mal halt jetzt. Also damit wollte er mir sagen,
Zeit für Hauptrollen.
Ja, eigentlich schon. Und also das Musik, was er auch gesagt hat, Musik wird immer, stand jetzt zumindest für ihn, das Wichtigste bleiben und Lieder schreiben, Lieder auf. Er nimmt jetzt gerade das nächste Album auf. Das ist immer so die Nummer eins für ihn. Aber er hat gemeint, dass Malen jetzt gerade Schauspielen überholt hat in den Dingen, die ihm wichtig sind. Und
das ist total schön, oder?
Ist total schön. Und das zu respektieren als Manager, weil was die bei Malen, da kann ich überhaupt nichts, also was soll ich da managen? So, das soll eher rot sein und nicht grün und so.
Kannst da kann ich nichts machen. Ausstellungen organisieren.
Ja, oder? Aber das macht er sich, glaube ich, lieber selber. Ich glaube, okay. Ich bin ihm zu uncool für diese Kunstwelt. Diese Kunstwelt ist wieder ganz eigen. Das sind wieder ganz andere Typen dann dort. Und ich glaube, ich bin einfach so, ich bin nicht so der coole Kunsttyp irgendwie für ihn. Ich sage ihm immer, hey, wenn du da Hilfe brauchst, aber ich glaube, wir wissen beide nicht
vielleicht
genau,
wo ich da helfen soll. Vielleicht wirst du das in 10 Jahren sein, keine Ahnung.
Glaube ich nicht, weil ich mich da... Generell Dinge, wo man cool sein muss, also wo es um so ein Coolness-Ethos geht, war noch nie mein Ding. Und ich glaube, das spürt er auch. Also bei so Vernissagen und so, wie die Leute da so drauf sind, jetzt bin ich dich.
Furchtbar, oder? Also meiner Perspektive jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich muss da rumstehen.
Mit einem Glas Wein in der Hand.
Und dann vielleicht Smalltalk führen.
Ich hasse Smalltalk.
Also ich bewundere Menschen, die das können.
Ich auch.
Aber ich würde es auch selber gern können, aber ich kann es eigentlich nicht.
Geht mir genauso. Und deswegen
kriege ich Schweißausbrüche und will heim
auf die Couch. Bei mir speziell, seit ich keinen Alkohol mehr trinke, ist es noch viel schlimmer. Das ist das Einzige, was schlimm ist am nicht mehr Alkohol trinken, ist, dass diese Smalltalk-Situationen, in die man ja in unserem Beruf ja trotzdem manchmal reinkommt, noch unerträglicher werden.
Alkoholfreies Bier?
Ja, es geht um den Rausch. Also wenn du die Wirkung des Alkohols spürst, dann tust du dir leichter so zu tun, als ob du Smalltalk genießen kannst. Aber wenn ich bei so großen Szenefeiern, so Filmpreis oder Amadeus, ich gehe nicht mal mehr hin zum Amadeus. Ich würde, wie du sagst, Schweißausbrüche wahrscheinlich bekommen, weil ich kann nicht mit Leuten über das Wetter reden oder so. Es ist echt eine Kunst. Also es ist echt eine Kunst, unterhaltsam über diese Alltäglichkeiten zu reden. Aber ich kann keinen Witz daraus machen über, hey, wie geht's da? Und andere Leute können dann mit einem Schmäh antworten.
Ja.
Und ich denke mir immer nur so, also ich kann entweder mit gut oder mit schlecht antworten. Aber mehr fällt mir dann nicht ein. Irgendwie. Und dann sagen alle, ja, du bist so fad.
Du vielleicht zum Abschluss noch, weil du gemeint hast, der Voodoo ist gerade, also Mutter ist zurück, Mutter Mataro.
He's back.
He's back in Vienna, ist zurück in Wien aus Berlin, wird auf FM4, Ö3 gespielt. Voodoo Jürgens, ist das jetzt dann das dritte oder das vierte Album?
Das ist die Frage, wie man es rechnet. Ich würde sagen, ich glaube, er, also wenn man ihn fragt, würde er sagen, das nächste Album ist das vierte Album. Yeah. Er hat halt auch Sargnagel, das Soundtrack. Da hat er 8 Lieder. Es ist ein Album mit 15 Liedern und 18 von ihm. Also könnte man sagen, das nächste ist das 4,5. Also ist das vierte richtige Studioalbum von ihm. Plus er hat ein Live-Album. Er hat ja seit diesem Jahr ein geheimes Live-Album.
Das kann man aber nur bei den Club-Touren kaufen, oder?
Also nur bei Konzerten, solange der Vorrat reicht, wofür mich die Plattenläden gehasst haben. Was aber wie so oft im Leben gut war, was eine positive Entwicklung nach sich gezogen hat, weil es hat dann eine Diskussion ausgelöst mit mir und den Plattenläden. Das heißt, ich habe die ganzen Plattenladenbesitzer, die sich bei mir beschwert haben, dass sie die Platte nicht verkaufen können, getroffen persönlich und mir das alles angehört. Und seitdem habe ich ein viel besseres Verhältnis zu denen. Also sie verstehen jetzt mich, ich verstehe sie und es war gut. Also manchmal ist es auch gut, so ein bisschen so Chaos, so Prügel jemanden reinzuwerfen. Und daraus entsteht dann oft was viel Besseres irgendwie. Also so gesehen war das ein cooler Konflikt eigentlich. Und es gibt ja den Sigi Wacker, das ist so ein bisschen so der Pate der Plattenladenszene und des Musikvertriebswesens in Österreich und so ein Networker halt, wie man sagt. Und der hat mir dann wirklich gratuliert, weil er hat gemeint, so, er hat das so erst wie einen Autounfall beobachtet, wie ich dieses Voodoo Jürgens Live-Album so announce, so, wow, die ganzen Plattenläden, wenn ich jetzt alle hassen, du bist jetzt erledigt, ihr werdet jetzt nie wieder in einem Indie-Plattenladen was releasen können, weil ihr das denen vorenthaltet. Und dann hat er aber ein paar Wochen später zu mir gesagt, hey, du hast das vollkommen richtig gemacht, du bist mit denen ins Gespräch gegangen, so viele Plattenlädenbesitzer haben sich bei mir gemeldet, Stefan, und gesagt, dass sie dich jetzt viel besser verstehen.
Mhm.
Also, okay. War irgendwie so das Gegenteil eines Pyrrhus-Sieges, so eine Pyrrhus-Niederlage. Also eine Niederlage, es hat wie eine Niederlage gewirkt, aber war eigentlich ein Sieg.
Und der Voodoo ist gerade im Studio.
Ja.
Kannst du schon irgendwas erzählen?
Nein. Weil
weil er es nicht will.
Ja, weil er es mir nicht zeigt. Also okay. Das meine ich eben. Also bei Nino und Wanda, das hätte es nie gegeben. Also die hätten es gar nicht ausgehalten, quasi mir nicht ihre Demos sofort zu schicken oder mir ihre Ideen zu erzählen. Und Voodoo sagt, ja, warte noch ein bisschen, wir tun da noch herum und so. Ich bin in das Kreative, auch bei der Musik von Voodoo Jürgens, eigentlich gar nicht eingebunden.
Also, aber du weißt, wann es erscheinen wird?
Oder ja, noch nicht. Indem ich ihm sage, bis dahin brauchen wir es und so. Aber das ist eigentlich das Einzige.
Kannst du
und
das dann, wenn verraten? Das
Ding. Ja. Aber ich wollte nur vorher noch sagen, also wenn das Ding fertig ist, ja, werde ich es hören. Und dann werde ich mit ihm gemeinsam entscheiden, was die Singles sind. Aber bei den anderen Künstlern wäre ich jetzt schon an einem Punkt, jetzt wo die Aufnahmesessions beginnen, dass ich jetzt schon ungefähr wüsste, was werden die Singles sein und so. Aber ich habe noch keinen einzigen Ton gehört. Also wir haben gesagt, Deadline ist so im Herbst, so September, Oktober, dass es mir abgibt. Und wenn alles gut geht, es können sich ja Dinge immer verschieben, aber wenn alles gut geht, wird das Album im März 2026 erscheinen.
Okay.
Die erste Single wahrscheinlich noch dieses Jahr, vielleicht im November oder so. Er hat mir nur gesagt, dass diesmal aus seiner Sicht, was eh lustig ist, als ob die Alben davor so erfolglos gewesen wären, aber er hat gemeint, diesmal sind sogar ein paar Hits dabei. Also diesmal sind ein paar Nummern dabei, oh, die kann ich mir vorstellen als Single und so.
Ja, aber es war schon ein Album, wo die erste Single Angst haben's, oder?
Das war das zweite Album, ja.
Das zweite Album, was jetzt ja auch schon eine sperrigere Statement-Nummer, würde ich mal sagen, war, wo ja auch wahrscheinlich bewusst, würde ich jetzt aus heutiger Sicht sehen, bewusst gegen einen Hit.
Ja, das war mir ganz wichtig damals. Also wie dieses Album da war, habe ich gleich gesagt, Angst haben, es muss die Single sein, die erste, weil alle erwarten sich jetzt, weil wir hatten noch eine Nummer, ein Duett mit Jazz Kitty auf dem
Album. Das war die zweite
Single. Und alle erwarten sich jetzt von uns sowas.
Ja, ja.
Und alle wollen so, dass er das neue SDS, so gemütlicher Austropop und so. Und genau dann müssen wir Angst haben, es rausbringen. Und dann, wenn alle so ein bisschen so schuck sind, alle so, was ist jetzt passiert? Dann sie erlösen mit der Jazz Kitty. Und das war eigentlich eine gute Taktik irgendwie.
Ja. Du, Stefan, vielen Dank.
Ja, ich danke.
Das war das bisher längste Gespräch.
Echt, wie lange haben wir jetzt? Ich hoffe, ich verpasse jetzt nicht Sturm Graz. Weil jetzt, aber
ich meine, es ist genau 12 Uhr.
Okay, weil Sturm beginnt erst um 17 Uhr. Also es war jetzt nicht wie eine Fidel Castro.
Wir haben jetzt 2 Stunden geredet. Ich muss dir aber zum Abschluss trotzdem noch ein paar kurze Fragen stellen, die ich immer stelle. Gerne mit kurzen Antworten.
Ich werde versuchen.
In welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
London.
Welcher Film hat dich zuletzt verstört, wie positiv wie negativ?
Eraserhead.
Wieder gesehen jetzt?
Nein, das ist der einzige David Lynch-Film, den ich bis vor einem halben Jahr oder so nie gesehen habe. Und den habe ich vor einem halben Jahr circa gesehen.
Wo er noch
gelebt hat. Ja.
Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen? Außer deinem.
Ist echt schade.
Deines empfehlen wir sowieso.
Die Bhagavad Gita.
Lustig. Und das habe ich schon ewig nicht mehr gedacht. Das haben wir mal in der Oberstufe, glaube ich. Ja. Egal. Was ist das schönste Lied der Welt?
Es ist schwierig, da eins zu nennen. Aber ich muss eins nennen jetzt, okay.
Du darfst eins nennen.
Tonight We Fly von Divine Comedy.
Was
in der Live-Version. Bitte die Live-Version anhören auf YouTube.
Es gibt ja auch es gibt eine Playlist zu diesem Podcast, wo diese ganzen Lieder vorkommen.
Aber von Tonight We Fly ist leider die Studio-Version drin. Kurz
Werbung, weil da werde ich das reingeben, falls es auf Spotify gibt.
Gut.
Okay, in der Live-Version.
Ja. Die gibt es nur auf YouTube, die gibt es nicht
auf Spotify.
Okay. Sonst hätten wir es auch in die Spotify-Liste gegeben.
Dann die normale Version.
Aber okay, dann sind es halt 2 Fragen. Also was ist mein Lieblingsperformance eines Liedes, Tonight We Fly Live? Und wenn ein Lieblingslied, und jetzt muss ich eine Studioversion sagen, dann ist die Antwort, ich habe gestern erst drüber nachgedacht und jetzt habe ich vergessen, gestern habe ich ein Lied gehört, weil ich dachte, das ist eigentlich mein Lieblingslied. Und jetzt fällt es mir nicht ein, welches Lied ich da gestern gehört habe.
Beatles irgendwas?
Nein. Nein. Beatles haben nicht einmal ein Top-10-Lied, glaube ich.
Nein.
Das ist meine Lieblingsband, aber keines ihrer Lieder ist in den Top-10 bei mir drin.
Lustig.
Das fällt mir einfach nicht ein. Aber wenn ich so, ich meine, Ich sage jetzt nicht, dass das mein Lieblingslied ist, aber It Could Have Been Better von Joan Armatrading Trading kann man sich mal anhören. Ah, und jetzt weiß ich, welches Lied ich gestern gedacht habe. Aber auch die Live-Version, Cloudbusting, Kate Bush.
Ah, okay.
Es gibt eh nur eine Live-Version von dem Lied, die soll man sich anhören. Jetzt auch nur auf YouTube, nicht auf Spotify.
Gib mir zumindest die Studio-Version.
Aber It Could Have Been Better gibt es auf Spotify.
Okay.
Entschuldigung.
Alles gut. Was soll von dir, von deiner, ich nenne es jetzt mal Kunst, da meldet sich schon Sturm Graz bei dir.
Der Live-Ticker. 5:0 steht es jetzt für WRC wahrscheinlich.
Schon wieder diese Kärnten.
Ja, beim Sturm, also da gehen sie, ich liebe die Kärnten, aber in dieser Saison gehen sie mir voll auf die Nerven. Angstgegner.
Wir können echt über viel reden, aber über Fußball...
Will ich eh nicht. Ich will eh nicht drüber reden. Okay. Ich will nie über Fußball reden. Ich will auch nie. Ich schaue mir Fußball am liebsten alleine zu Hause an. Ich gehe nicht gerne ins Stadion, ich gehe nicht gerne ins Chelsea oder in Pubs. Ich hasse es, über Fußball zu reden. Ich schaue es nur gern.
Okay, gut zu wissen. Sonst hätten wir jetzt noch eine Stunde oder so gar gebraucht. Ja. Was soll von dir, von deiner, ich nenne es jetzt auch mal Kunst, als Ermöglicher, als Manager einmal bleiben?
Nichts.
Aber es sind ja schon viele Platten zumindest geblieben und
Geschichten. Ja, aber ich will das Nichts von mir. Okay. Ich will, dass man sich in 100 Jahren an nichts erinnert, was ich gemacht habe.
Einfach als erlösenden Gedanken.
Ja. Ich will nichts, was eine spätere Reinkarnation von mir... Ich will nichts, also
das, sind wir wieder
bei das ist, jetzt leider keine, ist jetzt leider keine Ein-Wort-Antwort, aber du kannst das ja rausschneiden, aber das Prinzip ist halt schon, wenn man, auch das Prinzip der Bhagavad Gita ist halt schon, wenn man wiedergeboren wird, dass einem eigentlich Lektionen, dass Dinge, die aus einem früheren Leben einem begegnen, sind eigentlich Dinge, die man nicht richtig gemacht hat. Und in dem Moment, wo es nichts mehr gibt und sich nichts mehr auflösen muss, hat man eigentlich das Ziel erreicht. Deswegen nichts. Nichts ist die Antwort.
Das ist schon eine schöne Antwort, aber ich hätte trotzdem noch gern, frage ich zum Schluss immer, ob du noch irgendwelche letzten Worte für uns hast.
Hare Krishna.
Dankeschön.
Danke.
Hallo, das war die zweite Folge meines Gesprächs mit dem Musikmanager Stefan Riedelsteiner. Mein Name ist Philipp Dulle und Was soll das alles ist mein Podcast. Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, schaut doch einfach in euren Podcast-Feeds nach. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich.